sind wir daheim.
Felix Hubi war einer der bekanntesten Hörspiel- und Krimiautoren Deutschlands und Autor von zahlreichen Kinderbüchern, Theaterstücken und Drehbüchern für Fernsehfilme. Im August 2022 starb Hubi, der 1938 in Dettenhausen im Kreis Tübingen unter dem bürgerlichen Namen Eberhard Hungerbühler geboren wurde. Zu seiner Heimat im Schönbuch hatte er eine ganz besondere Beziehung, die fast zerbrochen wäre an dem Zerwürfnis über ein Theaterstück, das Hubi anlässlich des Gemeindejubiläums für das Dettenhauser Fleckertheater geschrieben hatte. Das ist ein Teil unserer Hörspielcollage über das Leben und das Wirken des Multitalents Felix Hubi, der nicht nur in seiner Heimat Dettenhausen immer noch präsent ist.
Ich hatte einen Lehrer im Gymnasium, der gefürchtet war, ein Deutschlehrer. Die Schüler mochten ihn nicht, ich mochte ihn eigentlich auch nicht. Und der hat entdeckt, wo immer, vielleicht in einem Aufsatz, wo ich das überraschend verwendet habe, dass ich Dialoge schreiben konnte. Und er hat sogar eine kleine Arbeitsgruppe gebildet bei sich zu Hause. Da haben wir uns einmal in der Woche getroffen, noch drei Schüler und ich, und haben Theaterstücke entwickelt. Also es war einerseits, habe ich immer geschrieben, gar nicht unbedingt so in dieser Hoffnung, jetzt was zu veröffentlichen. Das änderte sich dann, als ich so 17, 18 war, habe ich schon das, was ich geschrieben habe, auch mal irgendwo hingeschickt. Ich habe dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und die kamen immer zurück. Und ich habe sie, wenn sie zurückkamen, wieder eingetütet und wieder weggeschickt an die nächste Adresse. Ich hatte dann so eine Liste und die erste Kurzgeschichte wurde dann in der Bäckerblume veröffentlicht. Da war ich, glaube ich, 19. Das war so eine Kundenzeitschrift, die man beim Bäcker bekommen hat. Also so ungefähr das Letzte in der Leiter unten.
Ein Auftrag für den König. Zum ersten Todestag von Felix Hubi. Hörspielcollage von Soran Solomon.
Jetzt haben wir einen wunderschönen sonnigen Tag erwischt. Wo sind wir jetzt gerade?
Wir sind jetzt in Dettenhausen auf dem Friedhof. Sind anlässlich des ersten Todestags von Felix Hubi, das er heute ist, an seinem Grab. Das ist jetzt hier das Ehrengrab von Felix Hubi. Eigentlich eine Grabstätte ohne klassischen Grabstein. Sehr rustikal kalte, aber eigentlich so, wie es hätte wollen, glaube ich.
Was war sein Stil?
Er war ein einfacher Schwab. Und der Häuser ganz einfach. Und das ist er geblieben bis zum Schluss. Er war lang weg. Und ich habe ihm also gesagt, er ist als Eberhard Hungerbühler schon gegangen. Ist zum Felix Hubi geworden und als Eberhard Hungerbühler schon wieder nach Dettenhausen zurückgekommen.
Felix Hubi. Mit bürgerlichem Namen Eberhard Hungerbühler. Geboren 1938 in Dettenhausen, gestorben 2022 in Berlin. Begraben in Dettenhausen. In Dieter Delatzers Buch Felix Hubi, fast wie von selbst, gibt Hubi an, über 700 Drehbücher für Fernsehfilme geschrieben zu haben. Delatzer, Hubis enger Freund und Mitarbeiter, behauptet, Hubi sei der produktivste Autor dieses Landes gewesen. 700 Drehbücher. Das allein würde reichen, um diese Behauptung von Delatzer zu belegen. Wie viele Drehbücher, Hörspiele, Romane und Theaterstücke Felix Hubi geschrieben hat, lässt sich nicht genau feststellen. Einer Quelle zufolge schrieb er beispielsweise Drehbücher für 33, einer anderen für 31 Tatortfilme. An einer Stelle heißt es, dass er für Ein Bayer auf Rügen 79 Folgen geschrieben habe, an einer anderen, es seien 81 gewesen. Die Rede ist von knapp 100 Büchern und über 50 Kinderbüchern, von Dutzenden Theaterstücken und Hörspielen. Ein Forscher, der herausfinden will, wie viel Felix Hubi genau geschrieben hat, gerät schnell in eine unübersichtliche Situation. Als Hubi starb, lautete daher die häufigste Formulierung in den zahlreichen Texten: Hunderte Drehbücher, Dutzende Romane, etliche Theaterstücke.
Heute ist sein erster Todestag. Er ist ja vor einem Jahr plötzlich und ganz plötzlich verstorben. Ja, halten ein bisschen an, darf denken ein bisschen an ihn, weil er bleibt bei uns im Verein und im Flecker ja erhalten. Er hat ja durch sein Wirken und durch seine Art schon ein paar Spuren hinterlassen bei uns.
Manche Kritiker spotteten, Hubi habe eine Schreibfabrik im Keller. Seine Antwort: Je schneller ich schreibe, desto besser bin ich. Und weiter: Das mag ein bisschen seltsam klingen, aber ich glaube, es ist so etwas wie eine Naturbegabung, für die ich nur dankbar sein kann. Wenn ich auch nicht genau weiß, gegenüber wem.
Für mich war es immer ein Traum, Schriftsteller zu werden. Und es war für mich ein ungeheurer Reiz dieses Schreibens, mich zu versenken in diese Geschichten, die Figuren zu erfinden, die dann auch angefangen haben zu leben und Dinge zu machen, die ich im Grunde gar nicht erwartet hatte, sodass ich manchmal geschrieben habe, einfach um zu erfahren, wie es weitergeht. Es war für mich immer auch ein Rückzugsgebiet zu schreiben.
In einer Radiosendung, ausgestrahlt am 17. November 1977 im damaligen Südwestfunk, unter dem Titel »Krimischreiben ist immer eine Nebenbeschäftigung«, erzählt der junge Autor Felix Hubi, wie das Schreiben bei ihm aussieht.
Kriminalromane zu schreiben ist so ähnlich wie Krimis zu lesen. Man gerät in einen Sog. Nur so gelingt es, sich selbst von der Geschichte einfangen zu lassen, sich von ihr fortziehen zu lassen, so gebannt zu sein von dem, was da geschieht, dass man mit dem Schreiben kaum nachkommt. Nur so können in einer Nacht 30 oder 40 Seiten entstehen in einer Art Trance-Zustand, aus dem man sich widerwillig und mit kaputtem Kreuz löst, wenn die Finger den Dienst versagen.
Heute ist Dettenhausen ein Flecke mit 5.500 Einwohnern, der alles bietet, was ein Dorf braucht.
Erzählen Sie mal kurz über den Dieter Bäuerle. Was muss man über Sie wissen?
Ich bin hier nicht geboren, bin aber hier groß geworden seit meiner frühesten Kindheit. Meine Eltern sind 1964 hierher gezogen. Ich habe eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und dann habe ich eine Anstellung gehabt auf einer Bank und dann habe ich hier meine Frau kennengelernt in Dettenhausen. Meine Schwiegereltern haben hier ein großes Unternehmen gehabt in Dettenhausen und so bin ich dann zwangsläufig in das Unternehmen mit rein gerutscht, habe dort die über 30 Jahre mitgewirkt, bis wir dann aus verschiedenen Gründen das Unternehmen auch mal verkauft haben.
Naja, das ist Arbeit ist das Zentrale. Im Pietismus ist es ja so, das beste Beispiel sind die vielen Treppen in Stuttgart, die ein Bild vom Pietismus sind. Man muss die Treppen hochgehen im Schweiß eines Angesichts und wenn man oben ist, wird man belohnt mit dem Blick in den Himmel. Mehr ist nicht. Außerdem gehört es zum Pietismus, dass man natürlich möglichst viel Geld verdient. Das habe ich verinnerlicht als Kind. Ja, in diesem Geist des Pietismus bin ich aufgewachsen, der hat mich geprägt.
Ich bin ja 67 und bin jetzt seit 2008 erster Vorsitzender von unserem Fleckentheaterverein. Das Theater ist natürlich meine Leidenschaft, meine Herzangelegenheit und wir haben tolle Leute im Verein und es macht richtig Spaß. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Ich bin auch richtig stolz, dass ich da den Verein führen kann mit meinen Kollegen zusammen. Es macht richtig Laune. Wir benutzen dann auch die schwäbische kräftige Sprache, sage ich es mal vorsichtig. Nicht unter der Gürtellinie, aber das, was im Schwäbischen noch gebraucht werden kann und auch legitim ist, das benutzen wir schon auf der Bühne.
Also meine Jugend war behütet. Wir haben auch vom Krieg nicht viel mitgekriegt. Von der Nachkriegszeit dann natürlich, weil mein Vater dann ins Internierungslager kam als ehemaliger Nazi. Aber ich hatte mir schon immer vorgenommen, gleich wenn die Schule beendet war, aus dem Haus zu gehen, was damals gar nicht so üblich war. Das hing sicher damit zusammen, dass dieses Behütetsein zugleich bedeutet hat, auch ein gewisses Eingesperrtsein und immer reglementiert sein. Und ich hatte da so mit 16 bis 19 wirklich einen ganz starken Freiheitsdrang, der sich auch in der Schule geäußert hat.
Eine Sendung der Reihe Sonntagsfrühstück, die am 28. April 1985 im damaligen Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurde, trug den Titel Gast im Studio Eberhard Hungerbühler.
Eine Sendung mit Roderich Klett.
Eberhard Hungerbühler frühstückt heute mit uns, Herr Hungerbühler. Es ist keine so richtige Sonntagmorgenfrage, aber hätten Sie schon mal gerne selber einen Mord begangen?
Das ja, das ist schwierig. Ich glaube ja.
Sind die Morde auf dem Papier dann doch gelegentlich Ersatzhandlungen?
Das sind sie wahrscheinlich für Leser und Schreiber von Kriminalromanen immer mal wieder.
Es hat wahrscheinlich in Ihrem Leben einmal eine Situation gegeben, als Sie gerne einen Mord begangen hätten, nämlich im Abitur. Erinnern Sie sich da?
Also ich bin aus dem Abitur rausgeflogen, aus der Schule, während des Abiturs. Und weil ich einen Streich gemacht habe, der eigentlich dem Alter, wo man die Reifeprüfung macht, nicht mehr so ganz angemessen war. Aber ich wurde rausgeschmissen, wurde dann zwar, gab so eine Art Gnadenakt, weil ich damals auch Schülerratsvorsitzender und sowas war. Und der Gnadenakt war aber auch so angelegt, dass am Ende nichts anderes rauskommen konnte, als dass ich die Schule verlassen musste. Und da hätte ich schon gern einen Mord begangen, das gebe ich zu, ja.
Felix Hubi verließ Dettenhausen schon in jungen Jahren, blieb seinem Geburtsort aber dennoch sehr verbunden. Vielleicht genau deswegen, weil er ihn früh verlassen hat. Er kam regelmäßig, um seine Eltern und Freunde zu besuchen. Viele Jahre später, speziell für die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen von Dettenhausen, schrieb Felix Hubi eigens für diesen Anlass ein Theaterstück. Der Titel: Ein Auftrag für den König.
Dann gehen wir in die Zeit, ins Jahr 2000. Da hat der Hubi ein Stück geschrieben.
Ja, das war eigentlich, hat es 1997 angefangen. Und zwar hat dort die Gemeinde mit den Planungen angefangen für die 900-Jahr-Feier, die 2000 stattfinden sollte. Und da hat man dann im Gemeinderat diskutiert, was macht man da. Und da war im Gemeinderat ein Helmut Kümmerle damals. Und der hatte dann die Idee, ich kenne doch den Eberhard Hungerbühler, das ist doch mal Schulkamerad gewesen. Dem könnte ich doch einmal anrufen in Berlin und fragen, ob der uns nicht helfen tät. Und dann hat man das also entschieden, dass man also das macht. Und der Helmut Kümmerle hat dann Kontakt aufgenommen, hat dem Hubi angerufen und der hat dann spontan zugesagt, dass er das Theaterstück schreiben würde zu dieser 900-Jahr-Feier für die Dettenhäuser.
Der König habe ihn ausgefragt.
Ausgefragt?
Wo er herkomme.
Wir, der Herr König, persönlich.
Na, er selber natürlich, du Bachel. Du, und nach seiner Familie hat er gefragt. Und ob er etwas mit dem berühmten Dettenhäuser Sandstein zu tun habe.
Sag einmal, Emil, was schwätzt eigentlich du so geschwollen daher? Der König, der schwätzt doch genauso schwäbisch wie mir.
Ach so, das will ich meinen. Aber mir ist das egal.
Dann ist er nach Dettenhausen gekommen, damals. Dann hat man sich zusammengesetzt, ja, was soll das für ein Stück werden? Und dann hat man sich geeinigt, also da muss der Stallbruch drin vorkommen, da muss die Musikkapelle drin vorkommen, das die Gebrüder Zimmermann. Und dann natürlich das Thema Wilderei, das war ja in Dettenhausen schon immer ein Thema. Dettenhausen war ja eigentlich ein armer Flecke und hat von ein bisschen Landwirtschaft gelebt und hat dann die Wilderei im Staatswald, das war natürlich das wild genug hat, das war natürlich die Story.
Gehört denn eigentlich dein Vater?
Warum fragst?
Ja, gehört er immer noch so Hählinge in der Wald rein.
Ach so, das meinst du? Wenn er morgens vor Tau und Tag heimkommt und er sagt guten Morgen, sondern Widerrede verwischt.
Ja, ja, genau. Und das ist schlecht.
Und warum soll das jetzt schlecht sein?
Schorsch, weil sich der Herr König von so einem alten Mann wie deinem Vater nicht mehr auf der Nase rumtanzen lässt. In Stuttgart erzählen sie sich schon die Geschichte von deinem Vater. Na, die Leute lachen auf Kosten von seiner Majestät.
Oh, na trifft's wenigstens keinen Arme.
Mit so ein paar blöden Sprich ist der Fall nicht geholfen.
Auf was willst eigentlich du jetzt hinaus?
Also, pass auf. Der König, der will doch das neue Schloss erweitern lassen.
Ja.
Und ich hab mir einmal ein Herz gefasst und hab in seiner Staatskanzlei vorgesprochen.
Ja, wegen warum?
Ob mir et die Steu liefern könntet.
Mir rede heißer.
Haja, hat er hättet mir doch ausgesorgt. Und die dette heißer Männer hättet endlich einmal wieder einen anständigen Verdienst.
Also ich war ja der zweite Jahrgang, der eingezogen wurde. Ich war auch ein gescheiterter Wehrdienstverweigerer. Also musste den Dienst machen. Und wir sind getroffen auf Offiziere und Unteroffiziere, die aus dem Krieg übrig geblieben waren, die wieder eingesetzt wurden, als das Amt Blank die Bundeswehr gegründet hat. Man hatte ja keine anderen. Die hatten im Zivilleben nicht richtig Fuß gefasst und waren jetzt überglücklich, wieder Soldat spielen zu dürfen. Es war unglaublich, ne? Und da herrschte natürlich dann schnell auch zwischen denen und uns, also ein interner Krieg zum Teil. Zum Teil war man aber auch ja, abgefangen dadurch, dass sie die Gruppen so zusammengestellt haben, dass sie Leute wie ich, die gegen das Ganze waren, majorisiert wurden von den anderen. Und es ging dann ganz einfach, weil der in eurer Stube ist, kriegt ihr am Wochenende keinen Urlaub, sondern habt Feuerdienst oder Wachdienst oder was auch immer. Also ich habe da ziemlich gelitten. Also ich wurde dann rausgenommen aus dem Betrieb, zum Glück.
Wir gehen jetzt in unser Vereinsheim, in Detthausen, im Backsteingebäude, im alten Schulgebäude. Da ist die Geburtsstätte von Felix Hubi. Die Familie hat dort gewohnt, über unserem Vereinsraum, den wir nachher sehen. Und da ist auch der Hubi geboren, weil früher hat man die Kinder noch daheim gekriegt, oftmals oder meistens. Der Hubi ist oft, wenn er da war, hat er dann auch immer die Chance genutzt und ist einfach durch die Flecke gelaufen. Ja, das hat er immer wieder gemacht. Ganz für sich alleine.
Du Oma, hast eigentlich schon gehört? Der Karl Zimmermann ist wieder da. Und der soll sogar mit dem König persönlich gesprochen haben.
Woher weißt denn du das überhaupt?
Ha, der Vater hat's erzählt. Und er soll sogar der neue Chef vom Stallbruch werden.
Wer? Dein Vater?
Oh, war doch nicht der Vater. Der Karl Zimmermann.
Dein Vater kennt es auch. Ist ja schließlich mein Bub.
Ja. Aber dazu sollte mir jetzt erst mal etwas kehren von dem Stallbruch.
Ja, da hast du auch wieder recht. Wenn du nichts hast, dann bringst du halt auch ganz schwer zu etwas.
Oma, er ist so ein schöner Mann.
Als der junge Eberhard Hungerbühler schließlich die Kaserne verließ, musste er sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ihm keine großen Perspektiven bevorstanden. Im Gymnasium dachte er immer, dass er wie sein Vater Lehrer werden würde, dass er Deutsch und Musik unterrichten würde. Aber ohne Abitur war das utopisch. Er verpasst kaum eine Aufführung im Tübinger Theater, er ist oft im Kino. Fürs Theater oder für den Film oder für das Fernsehen, das neue Medium zu schreiben, daran ist noch lange nicht zu denken.
Ich habe dann Gesangsunterricht genommen, weil man gedacht hat, aus mir könnte ein Opernsänger werden. Aber der Lehrer hat dann gesagt, das reicht irgendwo für den Opernchor in Castrop-Rauxel, aber mehr wird da nicht draus. Dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Und dann habe ich durch meinen Schwager, der Journalist war, der hat für mich Volontärstellen gesucht. Und da bin ich dann eingeladen worden nach Ulm. Und als ich dort wegging und wusste, ich darf dort volontieren, da war für mich klar, ich werde Journalist.
Nach einer ganzen Reihe von Pannen und Missgeschicken lächelte das Schicksal dem jungen Eberhard zu. Ein Interview, das er gleich zu Beginn seiner journalistischen Karriere geführt hat, wird ihm dabei helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen und die Tür für weitere journalistische Erfolge zu öffnen.
Also ich war schon Volontär und da kam die Aufgabe, Louis Armstrong zu interviewen, der in der Donauhalle in Ulm ein Konzert geben sollte am nächsten Tag und im Bundesbahnhotel logierte. Mein Chef fragte, sprechen Sie Englisch? Und ich habe immer bei allem gesagt, ja, ich kann's, weil ich sonst meinen Job vielleicht verloren hätte. Habe gesagt, ja, das wird schon gehen. Und im Auto habe ich dann richtig Muffe gekriegt, bin mit einem Fotografen hingefahren und habe zu dem gesagt, das wird nichts. Und der hat gesagt, ruhig Blut, ich spreche Englisch. Und dann sind wir in die Suite gekommen und dann saßen sie da alle. Und da waren auch die anderen aus seiner Band, auch Ella Fitzgerald und Trami Young und all die Götter meiner Jugend, muss man sagen. Und der Fotograf hat was gesagt, was ich nicht verstanden habe. Der Armstrong hat unheimlich gelacht und hat dann mich so neben sich runtergezogen auf die Couch und hat gesagt, he asks, I answer. Und hat im Grunde genommen das ganze Interview diktiert, also mit Hilfe des Fotografen. Dann sind wir zurückgefahren, haben in dessen Wohnung, hat er mir das übersetzt alles und dann habe ich das vorgelegt und es war ein super Interview. Ich hatte nichts damit zu tun. Das war aber der Start für meine Karriere als Journalist. Plötzlich hieß es, also der kann was. Ich musste dann noch die Kritik schreiben am nächsten Tag und das konnte ich. Von Musik habe ich was verstanden. Und da hat Louis Armstrong uns beide entdeckt, weil der Fotograf wieder dabei war und kam runter und hat uns angespielt mit seiner Trompete. Das war natürlich ein Höhepunkt in meinem Leben.
Die Musik, die hat doch heute ihr Platzkonzert. Und womöglich kommt sogar der König persönlich vorbei.
Aber vor allen Dingen kommt der Karl Zimmermann vorbei, gell?
Ja, und weißt du was? Er spielt sogar ein Solo aus dem Trompeter von Säckingen. Behüt dich Gott, es wäre so schön gewesen.
Der hat es geschrieben und dann war das eigentlich fertig. Und dann hat man einfach die Presse auch informiert und hat also die so Zeitschrift Schönbuch aktuell gab es damals. Und denen hat man das also als Interview gegeben, dass man so ein großes Hubi-Stück spielt. Das hat denen ein bisschen die Story erzählt. Und dann kam aus dem Nirvana, das habe ich auch mitgekriegt, die Familie dieses Wilderers. Und die Enkelin, die hat gesagt, ihr Opa kommt da schlecht weg. Und wenn das Stück auf die Bühne kommt, dann nimmt sie einen Rechtsanwalt und verklagt uns. Und das hat natürlich dann bei der Theatergruppe, die einen kalten Füße kriegt, ein bisschen. Und auch der Helmut Kümmerle, der das ja initiiert hat, hat gesagt, Leute, das können wir nicht spielen. Da gibt es in der Haus einen Aufstand, wenn die mit Orwald droht und so Zeug.
Ach, war das schön. Das war ja so wunderbar. Kein Tanz hat er ausgelassen. Und mit keiner anderen hat er tanzt, außer mit mir. Mit keiner einzigen. Ich spüre seine Hände noch. Da und da. Und zum Schluss der Kuss. Direkt da noch. Ach, von mir aus hätte es auch da sein dürfen.
Und dann hat man das dem Hubi mitgeteilt. Und der Hubi war natürlich entsetzt. Der hat die Festlichkeiten nicht besucht. Und man muss ja wissen, der Hubi hat ja, ist ja so weit gegangen, dass er für die Premiere dieses Stückes den Dietz Werner Steck, den Kommissar Bienzle, den er erfunden hat, und den Walter Schultheiß als Theaterspieler ohne Gage hätte auftreten lassen in Detterhausen. Alles war alles organisiert. Funk und Fernsehen war da und dann sagen die das Ding ab. Und dann hat der Hubi Detterhausen eigentlich nicht mehr offiziell besucht, ob er bei seiner Familie heimlich war oder bei der Schwägerin, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall einen offiziellen Besuch gab es dann über viele Jahre nicht mehr.
Also ich bekam ja dann plötzlich, als ich noch gar nicht zu Ende volontiert hatte, das Angebot, Redakteurin Blaubeuren zu werden. Das bedeutete, von dort für die sogenannte Landseite jeden Tag zu berichten. Ich bin in diese Stadt gekommen, die sehr idyllisch ist, liegt ja am Rand der Schwäbischen Alb, aber auch ein Ort, der auch in der Vergangenheit verhaftet war, mehr vielleicht als andere Städte.
Mir sind eigentlich junge Mädle um die Uhrzeit noch nicht im Bett sein. Ach, Marile, du brauchst doch jetzt nicht gleich rot werden.
Ich werde überhaupt nicht rot. Gar nicht. Warum auch?
Dann habe ich mich halt täuscht. Komm, setz dich ein bisschen her zu mir.
Ja, aber ich weiß nicht, ob sich das schickt.
Aber ich...
Also gut.
Und es tät sich sogar schicken, wenn du mir jetzt einen Kuss geben tätst.
Moinsch!
Ha, da kannst du dich ganz auf mich verlassen.
Der junge Redakteur der damaligen Schwäbischen Donauzeitung in Blaubeuren, heute Südwestpresse, erledigt seine Arbeit zur großen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten und seiner Leser. Schnell freundet sich Eberhard Hungerbühler mit Menschen in Blaubeuren an und gründet mit einer Gruppe ein Theater. Gleichzeitig schreibt er kurze Dialogstücke und entdeckt ein Medium, dem er ein Leben lang treu bleiben wird. Das Radio.
Geschrieben habe ich ja immer nicht nur journalistisch, sondern auch frei. Also ich habe ja lange für eine Sendung des Südwestrundfunks geschrieben, die hieß Mit Musik geht alles besser, war am Samstagmorgen und enthielt so kleine Sketche. Da gab es ja noch kein Fernsehen so richtig. Und es war eine viel gehörte Sendung. Und da habe ich dann so kleine Szenen, witzige Szenen mit schönen Pointen geschrieben.
Aber was war? Hoffentlich müssen wir das jetzt auch noch mal singen.
Ja, warum denn mir?
Hanna, weil es doch noch gar nicht sicher ist, ob der König den Gange lässt oder ob er in seinen Diensten behält, den Karl.
Ach was, der Karle, der bleibt bei uns. Da bin ich mir ganz sicher. Ach Schorsch, jetzt frei dich doch halt auch mal ein bisschen. Es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn man frisch verliebt ist. Da schwebt man doch wie im siebten Himmel.
Als ich aus Blaubeuren wegging, habe ich zunächst in der Werbung gearbeitet, wurde dann Redakteur und schließlich auch Chefredakteur der Warentestzeitschrift DM. Und 4 Jahre später habe ich den Auftrag bekommen, die Zeitschrift X Magazin zu entwickeln für junge Leser mit wissenschaftlichen Themen. Und weitere 4 Jahre später kam dann der Spiegel mit dem Angebot, ich könnte Büroleiter in Stuttgart für Baden-Württemberg werden.
Ich bin so unglücklich. Ja, Kind, aber weißt, da merkst du jetzt, dass du richtig verliebt bist. Ja, und was habe ich da davon? Schweres Herz und schlaflose Nächte. Ja, das gehört alles zur Liebe dazu.
Und was gehört da alles dazu, Oma?
Oh, Kind, sei du froh, dass du das noch nicht lernen musst.
Oh, wenn ich es gern lernen tät.
Na, müsstest du auch lernen, wie es ist, wenn man tot unglücklich ist.
Beim Spiegel war das gar nicht so schwierig, wie man es sich vorgestellt hat. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sagte, man kommt vom Spiegel, haben sich alle Türen geöffnet. Es war überhaupt kein Problem, anzurufen im Sekretariat des Ministerpräsidenten und zu sagen, hier ist Hungerbühler vom Spiegel, ich möchte gerne den Herrn Ministerpräsidenten sprechen. Mit dem Spiegel hat er immer gesprochen. Man hatte also mit diesem wichtigen Blatt, das es damals noch war, im Rücken, hatte man eine unglaubliche Stärke nach außen. Das habe ich relativ schnell gemerkt und auch eingesetzt. und habe gar nicht viel antichambriert wie manche andere Kollegen aus der Landespressekonferenz, sondern wenn ich was wissen wollte, habe ich es eben gesagt und habe die Antworten auch bekommen.
Die Altfrau Motzer hat in 2 Jahren 27 Bittschriften an der Herr König geschrieben, weil sie die Rente von ihrem verstorbenen Mann nicht gekriegt hat. Und bis heute hat sie nicht einmal eine Antwort gekriegt.
Ach, das liegt doch nicht am Herr König. Das liegt an seiner Kanzlei.
Ja, dann muss der halt dafür sorgen, dass die ein bisschen schneller schaffen.
Ach, also du willst doch bloß von der ganzen Geschichte mit deinem Großvater ablenken. Das ist vielleicht schon eine schlimme Sache, das Ganze.
Sie hat aber auch ihr Gutes.
Was? Mhm. Also, das sehe ich jetzt aber beim besten Willen nicht.
Ja doch, weil wenn die Sache nämlich nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht immer nur denken, du magst mich. Dumm, wie wir Frauen manchmal sind.
Das Berufsglück des Journalisten, das Eberhard Hungerbühler beim Interview mit Louis Armstrong begleitet hatte, blieb ihm treu. Oder war es sein journalistischer Instinkt? Wie dem auch sei, er ist oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Den berühmten Satz, was damals rechtens war, das kann heute nicht unrecht sein, sagte der damalige Ministerpräsident Hans Filbinger dem damaligen Spiegelkorrespondenten in Stuttgart, Eberhard Hungerbühler.
Sonntagsfrühstück.
Für den Spiegel ist doch Stuttgart sicher Provinz. Also der Redakteur, der da in Stuttgart sitzt, der hat es doch sicher schwer gegenüber den großen Ereignissen aus aller Welt.
Also jetzt muss ich was Makabres sagen. Solange ich beim Spiegel war, hatte ich so gesehen Glück. Denn in diese Zeit fielen so spektakuläre Geschichten wie die Bader-Meinhof-Prozesse. Vorher die ganze Bader-Meinhof-Hysterie und Verfolgung. Und beispielsweise der Abgang des Ministerpräsidenten Filbinger, also weiß nicht, ob man das als Glück bezeichnen soll, aber ein Spiegelkollege und ich waren die beiden, die ihm damals sein Urteil gebracht haben, das Urteil, das er mitverantwortet hat. Also da war man in Stuttgart nicht so ganz außerhalb, aber im Grunde haben sie natürlich recht. Man kämpft da schon sehr, mal einen Platz zu kriegen, wo man was schreiben kann. Und wenn man dann so ein überzeugter Schwabe ist wie ich, denkt man ja auch immer, es ist alles so wichtig, dass es rein muss.
Ich bin ja dann 2004 ins Theater eingetreten, weil mich es einfach doch nicht in Ruhe gelassen hat und ich wollte da mitmachen. Und dann habe ich dem damaligen Vorsitzenden Rita Binder-Schramm gesagt, du Rita, ich brauche mal das Manuskript von dem Hubi Stiegli, ich will das einmal lesen. Und dann habe ich das gelesen und dann bin ich nachher in die nächste Vorstandssitzung rein und habe gesagt, Leute, also, was ist da los? Und wo ich dann 2008 erster Vorsitzender geworden bin, dann habe ich als eine meiner ersten Amtshandlungen war, dass ich mich hingesetzt habe und dem Hubi einen persönlichen Brief geschrieben habe. Keine E-Mails, sondern so wie man es früher gemacht hat, einen Brief. Und habe dann gesagt, wer ich bin, habe mich vorgestellt. Und ob man nicht die alte Geschichte nicht begraben könnte und ob mir das Stück denn noch spielen dürftet. 2 Tage später habe ich eine E-Mail auf dem Server gehabt von Felix Hubi. Fazit, wenn es denn keinen Volksaufstand in dem Hause gibt, dann könnt ihr das natürlich spielen, weil es gehört euch ja. Und das war so, da war der Bann eigentlich gebrochen. Das war dann so der Beginn einer für den Verein, aber auch für mich persönlich einer ganz zarten Freundschaft, die sich da entwickelt hat, dann ab diesem Zeitpunkt.
Stuttgart war eine sehr ruhige Stadt. Es gab ja diesen Spruch, um 10 Uhr werden die Gehsteige hochgeklappt. Weil nach 10 Uhr war praktisch nicht mehr viel los in der Stadt. Es gab ganz wenige Lokale, die noch offen hatten, die musste man kennen. Und es gab keine besondere Betriebsamkeit. Man ist ins Theater gegangen, in die Oper gegangen. Da hat man schon Wochen vorher Karten gekauft, weil es immer alles ausverkauft war. Man hat sich noch fein angezogen, wenn man ins Theater oder in die Oper ging. Das hat sich ungeheuer geändert bis zur Zeit jetzt. Es ist fast eine mediterrane Stadt, weil da herrscht bis tief in die Nacht ein herrschendes Leben. Es gibt unglaublich viele Lokale. Es gibt inzwischen, ich glaube, 30 kleine Theater. Also es war damals alles noch ganz, ganz anders. Also es war sehr biedermännisch, Stuttgart damals. Trotzdem, Stuttgart hat sich dann so kulturell sukzessive entwickelt. Und als ich Stuttgart verlassen habe in den 90er Jahren, da war es nicht so, wie mir unterstellt wurde, dass mir Stuttgart nicht genug geboten hätte, sondern Stuttgart war da schon eine lebendige Stadt mit vielen kulturellen Angeboten, in manchen sogar Deutschland führend. Also die Oper wurde immer wieder Oper des Jahres, Theater wurde mal Theater des Jahres. Leute wie Peymann haben da Theater gemacht und so. Da war schon was los in Stuttgart dann.
Eberhard Hungerbühler war noch Korrespondent beim Spiegel, als er mit dem Schreiben von Romanen anfing. Sein erster Roman, Atomkrieg in Weihersbronn, erschien im Frühjahr 1977 bei Rowohlt in der Reihe Thriller Rororo.
Krimischreiben ist nun mal aus vielerlei Gründen nur eine Nebenbeschäftigung.
Die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In vielerlei Hinsicht war es wirklich eine ganz andere Zeit als heute. Kriminalromane galten immer noch als etwas weniger Wertvolles, als minderwertiges literarisches Genre.
Das Vorurteil, dass Krimis und Kinderbücher zu schreiben von jedem geleistet werden könne, der nur dem Analphabetentum entflohen sei, ist nun mal nicht auszurotten.
Die unmittelbare Folge davon war, dass fast alle damaligen Kriminalautoren in Deutschland einen anderen, sichereren und solideren Beruf ausübten. Sie waren Ärzte, Beamte oder in der Mehrzahl, wie Eberhard Hungerbühler, Journalisten.
Was sagen denn Ihre Kollegen dazu, dass Sie Kriminalromane schreiben? Der Krimi steht ja in keinem besonderen Ruf, literarisch gesehen.
Das ist bei Journalisten vielleicht ein bisschen anders. Ich gebe gerne zu, dass der Krimi nicht das ist, was Karl Ameri als Mainstream-Literatur bezeichnet. Andererseits gibt es ja eine Menge von der Literaturkritik hochgejubelte Werke, die das Muster des Whodunit, also das Mittel der Detektivgeschichte, nutzen. Aber zurück zu den Kollegen. Bei denen hat allemal die Technik des Schreibens einen ganz hohen Stellenwert. Diese Technik aber ist im Journalismus genauso gefragt wie im Krimi. Das mag der Grund sein, warum der Krimi bei Journalisten durchaus angesehen ist, während er von den Germanisten praktisch nicht registriert wird. Ein anderer Grund für das Interesse des Tagesschreibers am Krimi ist seine ständige Sehnsucht, einmal etwas Bleibendes zu fabrizieren. Sie wissen ja, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.
Um sein erstes Buch zu veröffentlichen, muss Eberhard Hungerbühler seinen Chef um Erlaubnis bitten. Den mächtigen und legendären Rudolf Augstein. Dieser stimmt zu, verlangt aber, dass das Buch unter einem Pseudonym veröffentlicht wird. So entstand der Name Felix Hubi.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre fing es an mit dieser Leistungsgesellschaft, wo im Grunde genommen entscheidend war, was ist man geworden und vor allem, wie viel Geld verdient man, was kann man sich leisten. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, für mich war das auch immer von Bedeutung, weil ich aus einfachen Verhältnissen kam und ganz auf mich gestellt war. Ich hatte ja keinerlei Hilfe. Insofern war es für mich schon auch dann ein Wagnis, den Spiegel zu verlassen. Die hätten mich ja gern behalten. Das war ja nicht so, dass ich gehen musste. Gleichwohl habe ich auch damals schon vorgesorgt, dass es finanziell mit mir entsprechend weitergehen kann. Insofern war ich wirklich Teil dieser Gesellschaft.
Bald kontaktiert das ZDF die 6 Krimi-Autoren von Rowohlt und bestellt eine Fernsehserie unter dem Titel Es muss nicht immer Mord sein. Insgesamt 21 Folgen. Gleichzeitig lesen Dramaturgen der Produktionsfirma Bavaria Hubis ersten Roman und laden ihn ein, an der Konzeption des neuen Tatortkommissars mitzuwirken, der Schimanski heißen sollte. So entstand gleich zu Beginn seiner Fernsehkarriere eines von Hubis wichtigsten Drehbüchern. Grenzgänger. 1979 verließ Eberhard Hungerbühler den Spiegel und wurde vollständig Felix Hubi. Freier Autor von Kriminalromanen, Kinderbüchern, Theaterstücken, Hörspielen und Drehbüchern für Fernsehfilme.
Die von der Bavaria, bei denen ich dann den Tatort gemacht habe, Grenzgänger, kamen und sagten, könnten Sie auch eine schwäbische Serie schreiben, eine kleine Kriminalserie. Und da habe ich dann die Serie Köberle kommt entwickelt. Dann haben die gesagt, gefällt uns, wüssten Sie auch, wer das spielen kann? Dann habe ich gesagt, da gibt es nur einen, das ist der Walter Schultheiß. Dann haben die gesagt, nee, das ist kein Sympathieträger. Dann habe ich gesagt, das ist ein Irrtum. Glauben Sie es, der Walter Schultheiß kann das. Und ich konnte die überzeugen, oder der Walter konnte sie überzeugen. Und daraus wurde dann eine sehr erfolgreiche Serie. Interessant, der damals noch völlig unbekannte Dominik Graf, gerade fertig mit dem Studium an der Film- und Fernsehhochschule, inszeniert hat und wunderbare Filme gemacht hat.
Der Polizeibericht in Radio Stuttgart.
Ja, Kommissar Köberle, an welchem Fall arbeiten Sie?
Ja, zurzeit haben wir einen Mord zu verzeichnen in einer Stuttgarter Galerie. Der Galerist Thalheimer ist ermordet worden und diesen Fall gilt es jetzt aufzuklären.
Sie haben den Täter noch nicht?
Nein, haben wir noch nicht.
Aber Sie werden ihn finden?
Wir werden ihn finden, spätestens am Montag, den 30.01.
So ist es. Und jetzt wollen wir es auflösen, meine Damen und Herren. Er wird den Täter einfach deswegen finden, weil der Kommissar Eugen Köberle, der jetzt hier im Studio ist, eigentlich Walter Schultheiß heißt, schwäbischer Schauspieler, Volksschauspieler kann man wohl auch sagen. Und wir wollen ein bisschen über diese Rolle des Kommissar Köberle reden. Das ist eine Vorabendserie, die am 30. Januar um 19.10 Uhr über den Sender laufen wird. Diese Figur des Kommissar Köberle, Herr Schultheiß, was ist das für eine Figur, wenn ich Sie ansehe als schwabensicher schwäbischer Kommissar?
Ja, natürlich ein Dickschädel, ein bisschen Junggeselle. Er lebt bei seiner Schwester zu Hause und ist noch Maler. Er malt privat noch.
Sie sollten uns noch ein bisschen was über die Drehbuchautoren sagen. Ich glaube, das sind auch bekannte Namen.
Ja, das sind auch bekannte Namen. Das ist der Felix Hubi und der Hans-Ludwig Enderle. Die meisten Bücher sind auch die geistigen Väter der ganzen Geschichte. Nicht? Die haben das irgendwie ausbaldowert und haben mich dann aufgesucht und haben mit mir über diese Dinge gesprochen. Und daraufhin haben sie diese Figur angelegt.
Am 2. Januar 1986 sendet der Südwestfunk eine Sendung mit dem Titel Zu Gast bei Eberhard Hungerbühler, alias Felix Hubi. Zwei Redakteure besuchen ihn in seinem Haus in Stuttgart. Hubi ist bereits ein etablierter Fernseh- und Radioautor und hat mit einem seiner Gäste, Thomas Vogel, Redakteur im damaligen SWF-Landesstudio in Tübingen, etliche Projekte in der Hörspielreihe Mundart und Musik realisiert.
Ruth Broder und Thomas Vogel zu Gast bei Eberhard Hungerbühler, dem schwäbischen Krimiautor, alias Felix Hubi, in Stuttgart.
Ja, also in der Hörspielabteilung des Südwestfunks bin ich kein Unbekannter, weil da meine Hauptfigur, der Kommissar Ernst Bienzle, den gibt es da auch in einer Hörspielfassung, gespielt von Dieter Eppler, der, muss ich sagen, also das auch kongenial macht. Das ist einmalig. Es war immer meine Wunsch und Traumvorstellung, dass der es auch mal im Fernsehen spielt, wenn aus dieser Romanfigur eine Serienfigur im Fernsehen werden sollte. Aber ob das wird, das kann man nicht sagen.
Ist Fernsehen ein Fortschritt gegenüber dem Hörfunk?
Also so würde ich es gar nicht sagen. Es ist was völlig anderes. Also das Schwierigste, was man machen kann, sind Hörspiele. Es ist schwierig, ein Hörspiel zu schreiben, weil man eben dieses, weil man nichts zeigen kann, weil man nur diese eine Dimension hat. Und gerade wenn man Spannungsstoff hat, ich meine, wenn man zum Beispiel im Film jemanden schleichen sieht, ist das ganz spannend. Und dann muss man sagen, wer schleicht denn da? Das darf man natürlich nicht sagen. Aber so, es ist, man muss immer alles rüberbringen, per Ton und per Wort, was man sonst zu Gesicht bekommt. Und das ist extrem schwierig.
Obwohl Felix Hubi voll des Lobes war für Dieter Eppler in der Rolle des Ernst Bienzle, entschied er sich, als seine Figur schließlich zu einem Kommissar im Fernsehtatort wurde, für einen anderen Schauspieler.
Also bei Köberle hat ein Schauspieler, der nicht sehr bekannt war, eine kleine Rolle gespielt und ist mir aufgefallen durch seine Kamerapräsenz. Später hat er dann in meiner Serie Der König von Bärenbach, wo auch Walter Schultheiß die Hauptrolle gespielt hat, nämlich den Altbürgermeister von Bärenbach, da hatte er eine größere Rolle und da war er überragend. Es war wirklich nur, wie die Schauspieler sagen, eine Wurzen, also es war 3 Minuten, aber unvergesslich. Und deshalb habe ich ihn später dann auch für den Binzle vorgeschlagen. Sein Name war Dietz Werner Steck.
Mit Ernst Binzle hat Felix Hubi eine Legende erschaffen. Eine Figur, wie eine Journalistin in einem Nachruf geschrieben hat, eine Figur für die Ewigkeit. Binzle hat drei Leben gehabt. Als Roman-, Fernseh- und Hörspielheld. Am 16. September 2006 sendet SWR 4 in der Reihe Mundart und Musik das Stück Binzle und der Mord am Neckar mit Dietz Werner Steck.
Und wie kommen Sie denn jetzt so zurecht?
Wissen Sie, für mich hat es immer auch Momente gegeben, in denen ich mir überlegt habe, ob es nicht besser wäre, die Beziehung abzubrechen. Geliebte zu sein ist so eine beschissene Sache.
Ja, ja.
Und jetzt werden Sie mich gleich fragen, warum haben Sie es dann gemacht?
Ja. Warum haben Sie es dann gemacht?
Weil es mich zu diesem Mann so unglaublich hingezogen hat. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich lebe nur in den Momenten, in denen wir zusammen sind.
Tja, da fällt es natürlich schwer, ein Mordmotiv zu unterstellen.
Könnte man jetzt aber auch gerade andersrum sehen, oder?
Also, interessant, dass Sie das sagen. Gehen wir.
Ja.
Warte, ich helfe Ihnen.
Danke.
Man sollte ja nicht denken, was in so eine Damentasche alles reingeht. Ach, jetzt da, guck her.
Was ist denn?
Eine Einladung zu Cornelius Fabers Vernissage.
Ach so, ja, die hat mir Fabian gegeben. Er selber wollte nicht hingehen.
Na, hätte er ja auch gar nicht gekonnt. Und Sie auch nicht. Sie wären zu dem Zeitpunkt ja schon in Detroit gewesen.
Ja, aber das wussten wir noch nicht, als die Einladung kam. Fabian hat sich ganz spontan dazu entschlossen, schon jetzt in die USA zu fliegen.
Mhm. Und Sie hätte sich für die Ausstellungseröffnung interessiert?
Ja, natürlich.
Was ist denn daran, bitte, natürlich?
Ich habe ein wunderschönes Bild von Faber. Sonnenaufgang im All.
Mhm. Ja, ich habe gehört. Fantasie hat der Mann gehabt?
Fabian hat mir das Bild geschenkt. Er hat Faber wohl ganz gut gekannt.
Seltsam.
Was ist daran seltsam?
Cornelius Faber ist am Montag ums Leben gekommen. Fabian Rombach am Freitag davor.
Das ist allerdings ein seltsamer Zufall.
Es gibt keine Zufälle.
Alles hängt mit allem zusammen.
Wir haben ja, wie gesagt, 2008 den Kontakt geknüpft und 2011 ist er dann gekommen. Und das war für uns natürlich eine Riesensensation, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir das gespielt. Selbst ist der Mann, das hat er mit dem Dieter De Lazzo zusammengeschrieben, für das Stuttgarter Marquardt Theater. Und dann kam er nachher auf die Bühne und das war so wie ein Ritterschlag. Hat er gesagt, Leute, ich habe das Stückle für die Profis von Marquardt geschrieben, aber ihr wart nicht schlecht und in Bayern hättet ihr im Fernsehen gekommen. Stolz geht wie ein Bähnenladen, sage ich. Es war unglaublich. Und dann ist er an dem Abend gleich noch bei uns in Verein eingetreten. Dann ist Fördermitglied geworden bei uns und nachher später dann auch Ehrenmitglied auf jeden Fall. Und dann haben wir nach dem Selbstistermann 2011 gesagt, jetzt müssen wir aber den König spielen. Und haben gesagt, den spielen wir 2015. Wir brauchen die Zeit, weil das ist so ein monumentales Stück. Und das haben wir dann vorbereitet. Da sind wir dahinter gegangen und haben das Stückle ausgearbeitet. Und da ging es darum, wer spielt den König. Und dann haben wir gesagt, Eberhard, der Abend ist immer länger geworden. Da haben wir auch schon ein paar Viertel gehabt. Und er, also gut, dann spielen halt ich. Uns hat es schon umgehauen. Und er hat seine Rolle einstudiert und ist dann zu der Probe immer mal wieder gekommen. Vor allem, wir haben ja drei Probewochenende immer vor den Aufführungen, Samstag, Sonntag. Und da ist er dann regelmäßig da gewesen. Tolle Zeit.
Ich habe gedacht, der Hirsch zu meinem Geburtstag soll ein 16-Ender sein.
Die Beweislage ist doch klar. Das Geweih wurde bei ihm gefunden.
Ja, ein Geweih, nicht das Geweih. Wenn einer ein bisschen was davon versteht, dann kann er erkennen, dass der Hirsch, zu dem dieses Geweih gehört hat, schon vor längerer Zeit, vor sehr viel längerer Zeit sogar, geschossen worden ist. Das kann man hier erkennen an den Kuppen. Jetzt fragt sich natürlich, wo hat der Hirsch gestanden, in welchem Jagdrevier?
Ja, königlicher Forst. Sie kennen mich Eisperre bis Schwarzwurm. Aber dass das halt die Details unterhängen,
den Senfsteuer et liefre sollet. Und vor allem das mein Marile.
Jetzt mal langsam, wer ist das Marile?
Mein Engele.
Das bin ich, Eure Majestät.
Aha, und was hat sie mit dem Sandstein zu tun?
Ja, also ich bringe den Männern mal das Festbuch in der Steuerbuch.
Aha.
Eure königliche Majestät, das Marile hat mit dem Steinbruch nur indirekt was zu tun.
Ist das nicht der Trompeter Zimmermann?
Ja, der auch. Aber ich bin auch der neue Chef vom örtlichen Steuerbruch. Und wenn nicht alles so blöd gelaufen wäre, dann wäre ja jetzt der Verlobte von dem Marile.
Aha.
Nein.
Ja, doch. Und das Marile ist die Enkelin des Delinquenten Wilhelm Eisele.
Also, Herr König, das Marile, das hat Ihnen den Hirsch et weggeschossen. Weil erstens ist die viel zu jung und zweitens kann doch die gar nicht war.
Da hat er ja wahrscheinlich recht. Und die Sippenhaft haben wir im Königreich Württemberg noch nicht eingeführt.
Aber Herr König, Majestät, wer verstand ich uns nicht.
Und wer ist er?
Ich bin der Vater von dem Marile und der Sohn von dem Wilderer der Hönne. Und Herr König, Majestät, wenn Sie keine Sippenhaft mehr wollen, dann dürfen Sie doch Osten der Heißere drunter leiden lassen, dass wir uns so ein Allmachtsprachtag hätten wie mein Vater.
Heimatland, Feiertag.
Also wahrscheinlich hat er ja recht. Aber ich will nicht Gnade vor Recht ergehen lassen. Der Wilde Wilhelm Eisele wird genau nach dem Gesetz bestraft. Strafe muss sein und die muss er auch absitzen.
Aber Albert, die sitzt sie auf eurem Arschbagger. Aber du, ist das eigentlich jetzt schon längst verjährt?
Aber die Dettenhäuser sollen nicht allesamt haften. Sie sollen den Sandstein liefern. Und ihn, den Trompeter Zimmermann, setzt sich sozusagen wieder als Verlobten von dem Marile ein.
Ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr will...
Was?
Dann ist es.
Sei ehrlich, willst oder willst nicht?
Ich weiß auch nicht.
Oh, Marile, komm, sei ehrlich. Sag's, willst oder willst nicht?
Da muss ich zuerst noch drüber nachdenken.
Aber dann denk doch schneller. Willst oder willst nicht?
Ja, ich will.
Felix Hubi war ja ein großer, stattlicher Mann. Und der, wo dann auf der Bühne auftreten ist, mit seinem Frack, mit dem Zylinder und mit den zwei Hunden am Arm und hat da den König, aber sensationell gespielt. Es hat eine Ausstrahlung gehabt, unglaublich. Also es war, also wie für ihn gemacht, man hat gerade meiner hätte Stieg das so geschrieben, dass er den König spielen kann. Also war klasse. Man darf auch ruhig sagen, Menschen, wir haben tolle Zeiten gehabt miteinander. Und diese Zeiten, die sind jetzt leider vorbei, das ist halt nun mal so, aber vergessen muss man die nicht. Und das waren schöne Zeiten, deswegen erinnert man sich auch gern immer wieder dran.
Ein Auftrag für den König. Zum ersten Todestag von Felix Hubi. Hörspielcollage von Soran Solomon. Sprecher: Martin Theuer. Ton und Technik: Jörg Heinkel. Besetzung: Sylvia Böttcher. Regieassistenz: Philipp Mainz. Komposition: Dizzy Krisch. Klavier: Anselm Krisch. Kontrabass: Caroline Höfler. Regie: Soran Solomon. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2023. Redaktion und Dramaturgie: Markus Beschorner und Uta Maria Heim.
Mal lustig, mal entspannt, mal richtig spannend. Aber immer in Mundart. Mundart und Musik. Auch im Radio immer sonntags 21 Uhr. In SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.